Grüß Gott und willkommen zur Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Monika Bargett. Heute möchten wir ein weiteres Mal über Geschichte und Liturgie der Ostkirchen sprechen. Dabei geht es heute um Christen, die einen östlichen Ritus feiern, aber in Gemeinschaft mit Rom stehen. Es sind also keine orthodoxen Gemeinden, sondern sogenannte unierte Kirchen. Mehr erfahren wir heute darüber von Herrn Magister Norbert Dufner aus Rankweil in Österreich. Den ersten Teil seiner zweiteiligen Reihe beginnen wir heute mit einem musikalischen Ausschnitt aus dem Credo in deutscher Sprache, liturgisch aber der byzantinischen Ostliturgie entnommen. Es singt für Sie die Schola Cantorum St. Gudehard aus Hannover.
Ich glaube an die eine Heilige.
Grüß Gott. Stolpersteine oder Brücken? Die unierten Kirchen. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Erstes Kapitel. Ist denn Christus zerteilt? Eine Frage des heiligen Paulus im ersten Korintherbrief. Wir haben gerade eben einen Teil aus dem Glaubensbekenntnis, aus dem Niceno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis gehört. Ich glaube an die eine heilige katholische und apostolische Kirche, wie sie auch das Glaubensbekenntnis als auch zur Liturgie der orthodoxen Kirchen gehört. Dieser Satz enthält eine eigentlich selbstverständliche Feststellung. Ein wesentliches Merkmal der Kirche Jesu Christi ist die Einheit. Denn wenn die Liebe das wichtigste Gebot der Christen ist, dürfte es unter ihnen keine Trennung geben. Der Mahnung zur Einheit begegnen wir immer wieder in den Briefen des heiligen Apostels Paulus. Nach dem hohen priesterlichen Gebet Jesu im Johannesevangelium soll die Einheit der Glaubenden ein Zeugnis für die Glaubwürdigkeit der Sendung und Botschaft Jesu sein. Wie es aber tatsächlich mit der Christenheit und ihrer Einheit bestellt ist, wissen wir. Nach 2000 Jahren Kirchengeschichte ist die diesbezügliche Bilanz eindeutig negativ. Angesichts dieses desaströsen Befundes erheben sich kritische Fragen. Was verstehen wir unter Einheit? Wie stellen wir sie uns vor? Von welcher Warte, von welchem Standpunkt betrachten wir das Problem? Im staatlichen Kontext gäbe es eine Palette von Modellen, vom straffen, zentralistisch geleiteten und von Organen des staatlichen Gewaltmonopols festgefügten Gemeinwesen bis zum Lockern von einigen gemeinsamen Institutionen zusammengehaltenen Staatenbund. Was aber wird der menschlichen Wirklichkeit, die durch eine Fülle unterschiedlicher Gaben gekennzeichnet ist, am ehesten gerecht? Da die Kirche wie der Staat als Gemeinschaftsgebilde den von der Schöpfung her gegebenen soziologischen Gesetzen unterworfen ist, lassen sich viele Parallelen zwischen dem Staat, der staatlichen Ordnung und auch der Kirche ziehen. Was ist jedoch spezifisch für die Gemeinschaft der Christen, für die Kirchen? Wie oben schon hervorgehoben, gilt das Liebesgebot als Hauptgebot. Oder anders ausgedrückt, das Liebesgebot hebt alle übrigen Gebote auf, wie es auch der heilige Augustinus ausgedrückt hat. Liebe und dann tu, was du willst. Es dürfte klar sein, dass Liebe nicht darin besteht, dass ich dem Nächsten um den Hals falle. Sie beginnt dort, wo ich mich selbst und den Nächsten achte. Ihn in seiner Eigenart mit Stärken und Schwächen schätze, weil auch Gott dies tut. Dann höre ich auch zu und nehme ihn ernst. Erhebe ich mich nicht über ihn, so wie ich auch selbst ernst genommen werden will. Wir tragen den Schatz der Botschaft Gottes und auch der Erwählung in irdenen Gefäßen. In irdenen, zerbrechlichen Gefäßen. Die Geschichte der Kirche zeugt auch von vielen Schwächen, ja auch von Verbrechen von Menschen, meist Männern, denen das Wohl der Kirche anvertraut war. Ehrgeiz, Geltungsdrang, Ungeduld, Arroganz, fehlende Bereitschaft zuzuhören und verstehen zu wollen, fehlende Fähigkeiten, Konflikte zu lösen und viele andere Schwächen, die wir an uns kennen, haben auch die Geschichte der Kirche begleitet. Aber auch teilweise unbewusste Faktoren haben bei den Spaltungen eine Rolle gespielt, wie unterschiedliche Denkmuster der Kulturen, zum Beispiel semitisch, griechisch, lateinisch, philosophische Strömungen, Platon, Aristoteles, Rationalismus, Aufklärung und viele andere. Und mitunter das mangelnde Vermögen, die Begrenztheit des eigenen Standpunktes zu erkennen. Im Rückblick lässt sich auch der Mangel an historischem Denken als Fehlerquelle feststellen. Ganz massiv haben außertheologische Faktoren, und zwar vor allem politische, eine Rolle gespielt. Am Beginn das Interesse des oströmischen Kaisers an der Einheit des Reiches, die Ressentiments der Peripherie gegen das Zentrum oder die Notwendigkeit, sich vom politischen Gegner abzugrenzen. Und noch viele andere. Dabei dürfen wir aber auch die Sorge und den ernsthaften Einsatz für die Bewahrung des Glaubens nicht gering achten. In unserer heutigen Sendung geht es um das Bemühen des Papstes bzw. der Kirche von Rom, die Einheit mit den Kirchen des Ostens wiederherzustellen. Um die damit verbundene Problematik zu verstehen, muss ich zunächst auf das unterschiedliche Kirchenverständnis zurückgreifen und die Geschichte jener Kirchen kurz skizzieren. Um das erste, also das Kirchenverständnis, plastisch zu erklären, nehme ich als Beispiel ein deutschsprachiges, katholisch geprägtes Land, also Österreich. Nehmen wir an, Österreich ist nicht katholisch, sondern orthodox. Und ich frage nach einem Gottesdienst, Kirchenbesucher, wo der Sitz ihres kirchlichen Oberhauptes ist. Sie würden wahrscheinlich den entsprechenden Bischofssitz, also Wien oder Innsbruck, Altenstadt oder Feldkirch und so weiter, nennen. Nun ist Österreich aber katholisch und die entsprechende Antwort wäre da ziemlich sicher, natürlich in Rom. Verfolgen wir noch ein wenig die Spuren des Begriffs Kirche, wie er uns in der frühesten christlichen Literatur begegnet. Und das im zweiten Kapitel. Die Kirche ist dort, wo ein Bischof mit seiner Gemeinde die Eucharistie feiert. Im Neuen Testament ist Ekklesia oder neugriechisch Ekklesia das Wort, das am häufigsten für den Begriff Kirche verwendet wird. Im profanen Griechisch wurde damit die Volksversammlung bezeichnet. In den Evangelien begegnen wir diesem Wort nur an einer einzigen Stelle, dafür aber einer Stelle, die für das ökumenische Gespräch sicher brisant ist, nämlich dem Felsenwort im Matthäusevangelium. In der Apostelgeschichte und vor allem in den Paulusbriefen wird das Wort häufig für die einzelnen Christengemeinden verwendet. An verschiedenen Stellen kann es aber auch die als Einheit verstandene Gesamtchristenheit bezeichnen. Die Dimensionen dieses Wortes begegnen uns aber auch in den Kirchenväterschriften und speziell bei den apostolischen Vätern. Ein wichtiger Grundzeuge dieses Befundes sind die Briefe des heiligen Ignatius, Bischof von Antiochien, den Martyrertod gestorben im Jahre 109. Schon in den Grußadressen, Beispiel an die Kirche Gottes zu Philadelphia in Asien, wird die Bedeutung der Ortsgemeinde als Kirche Gottes unterstrichen. Im Brief an die Kirche zu Smyrna wird das Idealbild einer Ortskirche, die auf den Bischof ausgerichtet ist, gezeichnet. Dort lesen wir, folgt alle dem Bischof wie Jesus Christus dem Vater und den Presbytern wie den Aposteln. Die Diakone aber achtet wie Gottes Gebot. Keiner soll ohne Bischof etwas, was die Kirche betrifft, tun. Jene Eucharistiefeier gilt als zuverlässig, die unter dem Bischof oder einem von ihm Beauftragten stattfindet. Wo der Bischof erscheint, dort soll die Gemeinde sein. Wie da, wo Christus Jesus ist, die katholische Kirche ist. griechisch, Ospoopu an i Christos, Jesus, Eki i Katholiki Ekklesia. Erstmals begegnet hier der Ausdruck katholische Kirche. Während also der Bischof das rechtmäßige Haupt der Einzelgemeinde ist, ist Christus das Haupt der katholischen, Himmel und Erde umspannenden Kirche. Dieses adjektivische Attribut Katholikos, zu übersetzen mit das Ganze betreffend allgemein, beinhaltet die Universalität der Kirche. Dies legt auch der Kontext nahe. Gemeint ist damit aber nicht nur eine geografische Ausdehnung, vielmehr wird diese transzendiert. Das heißt also, es sind alle Dimensionen damit eingeschlossen, Himmel und Erde. Dieser Gesang am Festzeichen Nikolaus am 6. Dezember umreißt die Stellung des Bischofs in der Kirche. Drittes Kapitel. Metropolen und Kirchenordnung. Die wachsende Zahl der Christen und ihrer Gemeinden im Römischen Reich hatte soziologische Konsequenzen. Schon in den ersten Jahrhunderten kristallisierten sich bedeutende Zentren heraus. Rom, Alexandrien, Antiochien. Man sprach dabei von petrinischen Sitzen. Antiochien als erster Sitz des Heiligen Petrus, Rom als der zweite und endgültige und Alexandrien als der Sitz des Heiligen Markus, des Schülers des Heiligen Petrus. Die Bischöfe dieser Sitze trugen nicht nur Sorge für die Ortskirchen, sondern auch für die Ortskirchen mehrerer Provinzen des Römischen Reiches. Also, damit war der Grundstein für die Ordnung der fünf Patriarchate im Römischen Reich gelegt. Mit dem Aufstieg des Bischofssitzes von Byzantion bzw. Konstantinopel, wovon gleich noch die Rede ist, und der Rückkehr Jerusalems zur ursprünglichen Bedeutung, hat auf dem Konzil von Chalkedon 451 die Kirche des Römischen Reiches in der sogenannten Pentarchie, also auf Deutsch Fünferherrschaft, ihre Struktur erhalten. Dem Bischof von Rom oder Altrom wurde und wird selbstverständlich der erste Rang zugestanden. Er war zuständig für das Wohl der Kirche Gottes im lateinischen Westen bzw. Abendland. Die gleiche Autonomie galt auch für die anderen Patriarchate. Um Probleme mehrerer oder aller Ortskirchen wie die Abwehr falscher Lehren und andere zu lösen, haben sich schon früh Bischöfe zu Versammlungen getroffen, woraus sich dann die Konzilien entwickelt haben. Diese synodale Ordnung wurde dann zur Leitungsstruktur vor allem in der Kirchen der byzantinischen Tradition. Die Entwicklung der Kirchenordnungen, zu denen auch die gottesdienstlichen Formen gehörten, war in diesem Prozess eingebunden. Wir können im Wesentlichen drei bedeutende liturgische Traditionen unterscheiden, die sich allerdings auch gegenseitig beeinflussten. Da die liturgische Tradition der syrischen Metropole Antiochien eng mit den Gebräuchen der Jerusalemer Gemeinde verknüpft war, kann hier als älteste erhaltene Ordnung für die Eucharistiefeier die sogenannte Jakobusliturgie genannt werden. Sie hat in den letzten Jahrzehnten wieder eine Renaissance erlebt. Weitere Kirchenordnungen waren die von Alexandrien und von Rom. In der römischen Rechtssprache wird die Gesamtheit von kirchenrechtlichen und liturgischen Ordnungen Ritus genannt. Ihren Entwicklungen und weiteren Ausformungen werden wir noch begegnen. Bei den unierten Kirchen spricht man heute im Allgemeinen in der römischen Rechtssprache vom Ritus, das heißt also beispielsweise Kirche des alexandrinischen Ritus und des antiochenischen Ritus und hat also hier auch seine Grundlage. Viertes Kapitel. Die Kirche oder Kirchen im Römischen Reich nach der konstantinischen Wende. Mit der konstantinischen Wende, also dem Ende der Christenverfolgung im Römischen Reich, was allgemein mit dem Mailänder Edikt des Jahres 313 verbunden wird, begann für die Kirche eine neue Epoche. Besiegelt wurde sie am Ende des Jahrhunderts, im Jahr 391, mit der Erklärung des Christentums zur Staatsreligion. Das bedeutete, dass das politische Interesse des Kaisers nun eng mit der inneren Entwicklung der Kirche verbunden war. So musste zum Beispiel auch die Erhebung der Stadt Byzantion am Bosporus zur neuen Hauptstadt des Reiches letztlich die überlieferte Ordnung der petrinischen Metropolen relativieren.
In Frieden lasst uns beten zum Herrn.
Am Beginn der Friedensekthenie, womit die byzantinische Liturgie, also die Heilige Messe im Osten beginnt, steht die Bitte um Frieden und auch um das Wohl der Kirche bzw. der Kirchengottes. Der Gottesdienst der neuen Hauptstadt Konstantinopel, das sich als neues Rom betrachtete, erhielt durch die bedeutenden Kirchenlehrer Basilius, Bischof von Caesarea in Kappadokien, und Johannes Chrysostomus, Erzbischof von Konstantinopel, ihre klassische Form. Verwurzelt ist sie in der antiochenischen Tradition. Für die Entwicklung der Kirche hatte der politische und kulturelle Rahmen des Römischen Reiches eine hervorragende Bedeutung. Hierbei spielten die griechische Sprache und Kultur eine besondere Rolle. Die Römer ihrerseits steuerten die Bedeutung der klugen Verwaltung und der Rechtsordnung bei. Fünftes Kapitel: Kirchen außerhalb des Römischen Reichs. Gemäß dem Taufbefehl blieb die Ausbreitung des christlichen Glaubens nicht auf das Römische Reich beschränkt. Vor allem im 4. Jahrhundert entwickelten sich typische Volkskirchen, wozu wir die armenische Kirche, die georgische Kirche und die äthiopische Kirche zählen können. Die Kirche der südindischen Christen führte sogar ihren Ursprung auf den heiligen Apostel Thomas zurück.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Sie haben die Sendereihe Spiritualität eingeschaltet. Heute geht es um Geschichte und Liturgie der sogenannten unierten Kirchen. Unser Referent ist Magister Norbert Dufner aus Rangweil in Österreich. Im ersten Teil des Vortrags hat uns Herr Magister Dufner einen Überblick über die Entwicklung der christlichen Kirchen von der Zeit der Apostel bis ins Römische Reich gegeben.
Wir haben soeben den Gesang, einen Gesang aus der armenischen Tradition gehört. Es war das Gebet für das Oberhaupt der Kirche, den Katholikos. Katholikos bedeutet allgemeiner Bischof, das heißt also, er hat einen Bischof für alle Bischöfe und ist der Titel des Oberhauptes sowohl der armenischen Kirche wie auch der Kirche des Ostens und auch zusammen mit dem Titel Patriarch der Titel des georgischen Kirchenoberhauptes. Im Persischen Reich fiel die Verkündigung des Evangeliums vor allem unter der semitischen Bevölkerung Mesopotamiens auf fruchtbaren Boden. Ihre Sprache, das Aramäische, war auch die Muttersprache Jesu. Syrisch war ein aramäischer Dialekt. Die häufigen politischen Konfrontationen des Perserreiches mit dem christlich gewordenen Römischen Reich erforderten eine organisatorische Distanzierung. Ich habe oben schon die politischen Gründe auch für Distanzierungen oder auch für Trennungen kurz angegeben. Nach dem Konzil von Ephesus 431, das die ostsyrischen Christen nicht annahmen, galten sie als nestorianische Heretiker. Sie selbst fühlten sich stets der Christenheit zugehörig. Im Mittelalter erstreckte sich ihre missionarische Tätigkeit über weite Gebiete Asiens. Im Bemühen um das Verständnis der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, also um das Verhältnis von Gottheit und Menschheit in der Person Jesu, bildet die Formel von Chalkedon sicher einen dogmatischen Höhepunkt. Da der Begriffsinhalt von Physis, Natur, der für diese Formel von großer Bedeutung ist, in Jesus Christus, sind zwei Naturen, die unvermischt, aber auch nicht getrennt voneinander sind. Also dieser Begriffsinhalt von Physis, Natur, war nicht für alle Christen der gleiche. Und so haben sich die Christen Ägyptens, also das Patriarchat Alexandrien, und viele vor allem syrischsprachige Christen des Patriarchats Antiochien vom Konzil von Chalcedon distanziert. Wobei auch viele nicht-theologische Faktoren eine Rolle spielten. Erst später und endgültig seit 40 Jahren erwies es sich, dass ihre Abstempelung als Monophysiten, das heißt in Christus sei nur die eine Natur, nur die göttliche, und diese hätte die Menschen hier aufgesogen, das war auch einmal eine theologische Meinung, fachlich falsch war und auf einem Unvermögen der Verständigung beruhte. Die Monophysiten waren also keine Monophysiten. Mit den ägyptischen, also koptischen Christen war durch die enge kirchliche Verbindung auch die äthiopische Kirche ausgegrenzt. Und damit jetzt heute auch die eritreische. Nach einigem Schwanken hatte sich auch die armenische Kirche dem Lager der Chalcedon-Gegner angeschlossen. Sechstes Kapitel. Entfremdung zwischen lateinischer und griechischer Christenheit. So blieben also am Beginn des muslimischen Siegeszuges im 7. Jahrhundert im Nahen Osten und in Nordafrika die lateinische und griechische Christenheit mit den Zentren Rom und Konstantinopel als Erben der nach eigenem Selbstverständnis rechtgläubigen Reichskirche übrig. Es gelang ihnen in den folgenden Jahrhunderten, die germanischen, slawischen und andere Völker Europas für den christlichen Glauben zu gewinnen. Zunehmend ging aus verschiedenen Gründen das Verständnis für den anderen verloren. Wir können ruhig sagen, die Liebe ist erkaltet. Verstimmungen über politische Optionen, zum Beispiel die Wiederbelebung des westlichen Kaiserreiches durch die Krönung des Frankenkönigs Karl zum römischen Kaiser, der Streit um Zuständigkeiten, eine Folge war die gegenseitige Exkommunikation von 1054, die immer wieder überbewertet wird. Kriegerische Aktionen wie Kreuzzüge und vor allem der vierte Kreuzzug, in dem Konstantinopel von Kreuzfahrern erobert wurde, vertieften den Graben. Im Westen entwickelten sich aus dem Chaos der Völkerwanderung mächtige Staatsgebilde. Das Römische Reich des Ostens, das sich mit der islamischen Bedrohung auseinandersetzen musste, wurde immer schwächer. Günstige Umstände haben auch die Stärkung der Stellung des Bischofs von Rom, also des Papstes, ermöglicht. Dazu zählen das Bündnis der Frankenkönige und der deutschen Könige mit dem Papst, die dann jeweils auch zum Kaiser gekrönt wurden, die Reformbewegung von Cluny, der erfolgreiche Kampf der Päpste um Unabhängigkeit von der weltlichen Macht des Abendlandes. Damit verbunden war auch ein Gefühl der Überheblichkeit. Man betrachtete sich als den Maßstab der Christenheit schlechthin. Jede Abweichung von den eigenen Sitten und Gebräuchen erschien verdächtig. Um den Papst hatte sich eine zentrale kirchliche Verwaltung entwickelt. Siebtes Kapitel. Gelungene, man könnte auch Anführungszeichen dahinter setzen, und nicht gelungene Versöhnungsversuche und ihre Problematik im Mittelalter. Durch die Kreuzzüge war das Abendland wieder in einen näheren Kontakt mit den morgenländischen Christen gekommen. Im Gebiet des Libanongebirges begegneten die Kreuzfahrer einer Sondergruppe der syrischen Christenheit, den Maroniten, deren Oberhaupt sich als Patriarch von Antiochien verstand. Die maronitische Kirche möchte ich einmal gesondert vorstellen. Diese Kirche schaut sich als Ganze im 12. Jahrhundert der katholischen Kirche an. Hierbei zeigte sich schon, dass man in Rom wenig Verständnis hatte für die besonderen liturgischen, kirchenrechtlichen und spirituellen syrischen Traditionen. Das Eigenrecht des Patriarchen wurde als von Rom verliehenes Privileg verstanden. Im Laufe der Jahrhunderte nahm das kirchliche Leben, Liturgie, Frömmigkeitsleben, Mönchtum immer mehr westliche Formen an. Eine ähnliche Einstellung begegnet dem Christen des kleinarmenischen Königreichs in Kilikien. Eine Union, die mit dem Abzug der Kreuzritter wieder aufhörte zu bestehen.
Padishah, Aluhu, Padishah,
Kurzagion, also das Heilige Gott, Heilige Starke, Heilige Unsterbliche, aus der maronitischen Liturgie. Für das Verhältnis zwischen der lateinischen bzw. katholischen und der griechischen bzw. orthodoxen Christenheit war das Konzil von Ferrara Florenz 1438-39 von besonderer Bedeutung. Nach offenen Debatten und intensivem Studium war man auf beiden Seiten zum Ergebnis gelangt, dass es keinen Grund gibt, dem anderen die Rechtgläubigkeit abzusprechen. Der Versöhnung lag kein theologisches Hindernis im Weg. Dass es nicht dazu kam, lag an der Ablehnung des Volkes von Konstantinopel und der Eroberung jener Stadt durch die Osmanen, die an einer Versöhnung zwischen westlicher und östlicher Kirche kein Interesse haben konnten. Im Westen hat man das nicht einmal richtig zur Kenntnis genommen. Hätte mal ignoriert. 8. Kapitel. Rom und die ostsyrische Christenheit. Das 16. Jahrhundert bildete schon mal einmal ganz allgemein den Auftakt der Unionen, die aber leider oder verständlicherweise nur Teilunionen blieben. Dabei war das römische Ziel eigentlich, jeweils die ganzen Ortskirchen zu gewinnen. Die einzelnen Unionen waren von ihren Motiven, Anlässen, Bedingungen und Schicksalen her durchaus unterschiedlich. Insgesamt tragisch erscheint mir die Geschichte der südindischen Christenheit. Sie erhielten ihre Bischöfe von der ostsyrischen Kirche in Mesopotamien, eine Beziehung, die immer wieder mit äußerlichen Schwierigkeiten verbunden war. Daher war es auch naheliegend, dass die Portugiesen, die um 1500 in Indien ankamen, von den Christen mit offenen Armen empfangen wurden. Doch bald kam es zu Konflikten, die in der Synode von Viampa 1599 in eine Niederlage der syrischen Thomaschristen mündete. In weiterer Folge kam es zum Widerstand gegen die Zumutungen der westlichen Kleriker. Eine Abordnung von Thomaschristen kam in Kontakt mit dem westsyrischen, monophysitischen, in Anführungszeichen, Patriarchat von Antiochien. Also dogmatisch eigentlich der Gegenpol zur sogenannten zum sogenannten nestorianischen Patriarchat oder der Kirche des Ostens. Es kam also zur Spaltung der Gemeinschaft der Thomaschristen, der weitere folgten. Wohlgehörend zur syro-malabarischen katholischen Kirche mit ostsyrischem Ritus die meisten Thomaschristen an, aber die Zerrissenheit der südindischen Christenheit muss mit der Blindheit, Verständnislosigkeit und Überheblichkeit der katholischen Missionare des 16. Jahrhunderts verbunden werden. Die inneren Querelen unter den nun westsyrischen Thomaschristen um 1930 haben Bischöfe, also der jener, die sich mit dem Patriarchat von Antiochien verbunden haben, um 1930 Bischöfe dazu bewogen, sich der katholischen Kirche zuzuwenden. Damit bildete sich die sogenannte syro-malabarische Kirche mit westsyrischem Ritus mit etwa 400.000 Gläubigen. Zur Kirche des Ostens. Um 1400 hat der muslimische Mongolenfürst Timur Lenk die blühende ostsyrische Kirche fast total vernichtet. Um dem schleichenden Zerfall der eigenen Kirche entgegenzuwirken, wählte eine Reformpartei 1553 einen im Grunde eigentlich Gegenpatriarchen, der sich zur Unterstützung seiner Position an Rom wandte. Da verstand man dieses Ansuchen als Unterwerfung unter die Autorität der universalen Kirche. Die ostsyrischen Unionen bilden eine abenteuerliche Geschichte, da die nun, also auch heute mit Rom in Gemeinschaft stehenden chaldäischen Christen in der Nachfolge des damals im 16. Jahrhundert nestorianisch gebliebenen Teils der ostsyrischen Kirche stehen. Heute bildet die chaldäisch-katholische Kirche die schwer geprüfte Kirche des Irak. Sie ist die einzige unierte Kirche, die die Mehrheit der Gläubigen ihrer Tradition zählt.
Ah.
Kyrios und Theos, also koptische Tritagion aus der koptischen Liturgie, der Liturgie der ägyptischen Christen. Das soll also nun das Ende sein der ersten Sendung zum Thema unierte Kirchen. Wir setzen sie dann fort. Dort geht es zum Teil Unionen der Kirchen, die das Konzil von Chalkedon abgelehnt haben, also der volkheitsdeterministischen Kirchen oder, wie man es ja so auch fälschlicherweise nannte, der monophysitischen Kirchen.
Vielen Dank, Herr Magister Dufner, für Ihren Vortrag. Einen kirchenhistorischen Überblick über die Beziehung zwischen den lateinischen, griechischen und syrischen Kirchen von der Spätantike bis hinein in die frühe Neuzeit hörten Sie heute bei Radio Horeb und Radio Maria in der Reihe Spiritualität. Magister Norbert Dufner aus Rankweil in Österreich wird seine Einführungen in die Geschichte und Liturgie der sogenannten unierten Kirchen demnächst bei uns im Programm fortsetzen. Wenn Sie den heutigen ersten Teil nochmals hören möchten, dann können Sie bei uns eine CD bestellen unter 08323 96751120. Wenn Sie aus Österreich oder einem anderen Land anrufen, dann bitte 0049 vorwählen, dann 8323 96751120. Der CD-Dienst ist jeweils von 9 bis 12 Uhr und dann wieder von 13 bis 16 Uhr für Sie zu erreichen. Außerdem können Sie im Internet bei uns auch einen Podcast anhören oder einen Download auf dem Rechner speichern. Ab heute Nachmittag wird die Sendung unter www.horeb.org für Sie bereitgestellt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Zuhören. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Monika Bargett.